Ich dachte mir so, jetzt hast du den Hauptgewinn gezogen. Ja, danach hatten wir eine sehr, sehr schöne, intensive Kennenlernzeit. Ich habe mich dann ja total da reingestürzt. Irgendwann fing es dann an, dass er angefangen hat, mich aus dem Nichts anzugreifen, mich rauszuschmeißen. Ich war teilweise ohne Auto da und wusste dann nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Er wusste tatsächlich, dass ich sehr große Angst habe vorm Autofahren, nicht ich selber, sondern als Beifahrer, weil ich halt als Kind ein paar schlimme Erlebnisse hatte und das hat er dann meiner Meinung nach sehr ausgenutzt. Er war mein Teamleiter, das heißt, ich habe sehr eng und sehr nah mit ihm zusammengearbeitet und immer dann, wenn wir Konflikte hatten, war es halt so, dass er mich auch auf der Arbeit nicht beachtet hat und ignoriert hat. Es ist so, ich habe in der ganzen Zeit zwei Klinikaufenthalte gehabt, weil es mir sehr, sehr schlecht ging. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich damals wieder bei ihm gemeldet, weil ich total verzweifelt war und Angst hatte. Mein Bestreben war wirklich, ich kann ihn retten mit meiner Liebe, die ich halt habe, weil ich habe sehr viel Liebe zu geben. Weil es war ja dann der, ich weiß gar nicht, der wievielte Rauschmiss das gewesen ist. Und mir hat es einfach gereicht. Ja, und dann hat sich das so hochgeschaukelt, dass er tatsächlich die Polizei gerufen hat und mich entfernen lassen hat aus dieser Wohnung.
Hi und herzlich willkommen. Du hast den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Wie du gerade schon gehört hast, sprechen Menschen hier über ihre Erfahrungen mit psychischer und körperlicher Gewalt. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz der Beteiligten geändert. Heute hören wir die Geschichte von Sophia. Im Anschluss an ihre Geschichte werde ich wie immer die Verhaltensweisen und Muster von Sophias Beziehung noch einmal genauer einordnen und erklären.
Sophia, ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du den Mut hast, deine eigene Geschichte zu erzählen. Ich habe ganz großen Respekt davor, dass du bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Magst du einmal erzählen, was dich dazu bewegt hat, heute hier zu sein und deine Geschichte zu teilen?
Also, was mich heute dazu bewegt hat, meine Geschichte zu erzählen, hat viele Gründe. Auf der einen Seite möchte ich gerne anderen Menschen die Möglichkeit geben, meine Geschichte zu hören, eventuell daraus zu lernen, es anders oder besser zu machen. Und auf der anderen Seite, ja, möchte ich für mich ein Statement setzen und ja, hoffentlich damit den Absprung schaffen, aus dieser Beziehung endlich rauszukommen.
Dann lass uns doch einfach damit beginnen, wie bei euch alles anfing. Magst du einmal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie eure Beziehung gestartet ist?
Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich meinen Ex-Partner 2020 kennengelernt, Anfang 2020. Ich habe damals eine neue Stelle angefangen, wo er quasi mein Teamleiter gewesen ist. Und so kam das alles zustande. Ich war damals noch in einer Beziehung. Diese Beziehung war sehr von Gewalt geprägt, auch von psychischem Missbrauch, nur war mir das damals irgendwie noch nicht so klar. Da war halt mehr die körperliche Gewalt ein Thema. Und ja, mit der Zeit habe ich dann, ja, habe ich ihn immer mehr kennenlernen dürfen. Er war sehr zuvorkommend, war sehr für mich da. Und dann hat sich halt angefangen, etwas zu entwickeln für ihn. Sodass ich mich dann von meinem damaligen Partner immer mehr distanziert habe und mich dann knapp ein halbes Jahr später dann dazu entschlossen habe, mich zu trennen. Es ist so, wir haben damals zusammen gewohnt und die Trennung war alles andere als leicht für mich. Es hat sich dadurch sehr viel für mich geändert. Und ja, mein Ex-Partner, der dann kam, hat mir dann wirklich dadurch geholfen, hat wirklich mit mir Kartons gepackt, war für mich da. Und ich glaube auch, ohne dass ich das, also ohne seine Hilfe hätte ich das gar nicht geschafft. Ja, und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Ich bin dann erstmal wieder zurück zu meiner Mutter gezogen. Aber es lief darauf hinaus, dass ich die Wohnung dann von meiner Mama übernehmen kann. Und als ich diese Schritte alle gegangen bin, hat sich natürlich auch der Kontakt intensiviert zu meinem damaligen Vorgesetzten, beziehungsweise dann auch Ex-Partner. Genau. Ja, danach hatten wir eine sehr, sehr schöne, intensive Kennenlernzeit. Ich habe mich dann total da reingestürzt, habe das sehr, sehr, sehr genossen, weil es mir unheimlich schlecht ging. Es hat sich halt einiges geändert für mich in meinem Leben und daran habe ich mich halt sehr geklammert. Das heißt, wir hatten wirklich die ersten 5 Monate, war alles wie im Traum und ich dachte so, jetzt bist du angekommen und jetzt hast du deinen Mann gefunden, weil er halt auch wirklich das verkörpert hat. Ne? Also er war ein ganz Stück älter als ich, 7 Jahre. Und ich dachte mir so, jetzt hast du den Hauptgewinn gezogen. Genau. Ja, also die ersten 5 Monate waren, wie gesagt, wunderschön. Ja, und dann fing es halt irgendwann an zu bröckeln. Es fing dann zum Beispiel an, also er hat damals noch in einer anderen Stadt gewohnt. Das heißt, wir haben uns, also ich war die erste Zeit immer bei ihm, weil ich ja noch mit meiner Mutter zusammen gewohnt habe, die erst ein paar Monate später ausgezogen ist. Das heißt, ich war sehr, sehr oft bei ihm. Und irgendwann fing es dann an, dass er angefangen hat, mich aus dem Nichts anzugreifen, mich rauszuschmeißen. Ich war teilweise ohne Auto da und wusste dann nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Einmal war auch ein Vorfall gewesen, ich weiß gar nicht, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, waren gerade auf dem Weg von der Arbeit dorthin, also zu ihm nach Hause. Und dann wurde es ein bisschen lauter und dann hat er einfach an der Seitenstraße angehalten und hat mich gebeten, auszusteigen. Und da dachte ich mir schon, okay, was passiert hier jetzt? Ich bin dann den Rest des Weges zu ihm nach Hause gelaufen, habe dann wirklich gebettelt, dass er die Tür aufmachen soll, und habe ihn dann auch gebeten, mich doch vielleicht nach Hause zu fahren. Also das war schon, da habe ich schon eigentlich gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Aber ja, das war halt relativ am Anfang. Er hat mir dann quasi erklärt, dass ihm meine Art nicht gefallen hat, sodass ich ja sowieso schon mit einem niedrigen Selbstwert dachte, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Ich war vielleicht zu drüber, ne, mit meiner Art, genau.
Wie hat sich denn diese Situation dann weiter aufgelöst? Er hat dich am Straßenrand rausgeschmissen aus dem Auto, du bist zu ihm nach Hause gelaufen, hast gebettelt, dass er dir aufmacht und dass er dich wieder reinlässt. Wie ging es dann weiter?
Ja, also es war auf jeden Fall ein Kampf. Erst hat er mich ignoriert und ich glaube, ich habe so eine halbe Stunde draußen gewartet, bis er sich dann mal erbarmt hat, die Tür aufzumachen, damit ich vielleicht auch mal auf die Toilette gehen kann. Und tatsächlich hat er mich dann auch mit ganz viel Widerwillen nach Hause gefahren. Da kam dann direkt die nächste Situation. Wie gesagt, er hat ja damals in einer anderen Stadt gewohnt und wir sind ein bisschen länger Auto gefahren. Er wusste tatsächlich, dass ich sehr große Angst habe vorm Autofahren. Nicht ich selber, sondern als Beifahrer, weil ich halt als Kind ein paar schlimme Erlebnisse hatte. Und das hat er dann meiner Meinung nach sehr ausgenutzt. Ist dann auch gerast wie ein Verrückten. Ich habe ihn gebeten, es zu lassen. Er hat es nicht gelassen. Er sagte dann einfach nur, er möchte mich so schnell wie möglich aus dem Auto haben. Hat dann auch die Musik ganz laut aufgedreht, sodass es mir überhaupt nicht gut ging in der Situation. Und ich froh war, als ich dann einfach nur aussteigen konnte, als wir sicher nach Hause gekommen sind. Genau. Dann hatten wir erstmal für ein paar Tage keinen Kontakt. Ich meine, die ganze Situation war generell ein bisschen schwierig, weil wir uns ja jeden Tag auf der Arbeit gesehen haben. Problematisch wurde es dann... Ich war ja in seinem Team, also man muss sich das so vorstellen, bei uns gab es verschiedene Teams und er war mein Vorgesetzter in dem Sinne, er war mein Teamleiter. Das heißt, ich habe sehr eng und sehr nah mit ihm zusammengearbeitet und immer dann, wenn wir Konflikte hatten, war es halt so, dass er mich auch auf der Arbeit nicht beachtet hat und ignoriert hat. Ja, so dass ich ganz, ganz oft dann weinend mal vor die Tür musste, teilweise auch nach Hause gegangen bin, weil ich das nicht ausgehalten habe. Und dann, das war immer so eine Woche, Maximum 2. Erst habe ich immer gebettelt, ne, auch bitte, bitte rede doch mit mir. Und immer dann, wenn ich dann gesagt habe, okay, ich lasse es jetzt, hat sich das gedreht und er kam dann von allein. Ne, und meinte dann zu mir, ach komm, tut mir leid und ich war einfach schlecht drauf. Und ja, so hat sich das dann wieder geklärt, ne? Weil ich war dann auch sehr dankbar, dass er sich dann wieder gemeldet hat und war ja auch froh und ich habe ja die ganze Zeit auch gedacht, es liegt wirklich an mir, ne? dass ich das verdient habe, quasi, ja.
War das auch der Grund, warum du an diesen Stellen nicht gesagt hast, wir lassen das? Ja. Weil du dachtest, du bist schuld und
ja.
Also, wenn du dich anders verhältst, dann passiert das nicht mehr?
Ja, total. Also ich habe ja grundsätzlich immer schon ein Problem mit meinem Selbstwert gehabt. Ich kam ja gerade erst aus dieser Beziehung, wo ja auch ganz viel kaputt gegangen ist bei mir. Und ich kenne das auch schon aus der Kindheit. Ich hatte nie so wirklich einen großen Selbstwert und ich habe immer gedacht, dass ich zu viel bin. Und mit dem, wie ich es sage, was ich sage und ich dachte tatsächlich, ich bin das Problem, doch.
Wie hat sich denn eure Beziehung dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt?
Also Beziehung kann und möchte ich das gar nicht nennen, weil bei uns ist es ein bisschen anders, wie zum Beispiel in anderen Beziehungen. Wir hatten die ersten 5 Monate, die schön waren, die sehr innig waren und voller Liebe. Und danach, also bis heute, das Ganze zieht sich jetzt seit 4 Jahren, seitdem haben wir einen On-Off-Kampf oder ein On-Off-Spiel, wie man es auch immer nennen möchte. Man kann sich das so vorstellen, also wir hatten die längste Nicht-Kontaktphase bestand aus einem halben Jahr. Und der Rest war so im 2-Wochen-Zyklus. Ja, also wir hatten dann 2-3 Wochen dann wieder Kontakt, dann wieder 1 oder 2 Wochen wieder keinen Kontakt. Und das zieht sich jetzt schon seit 3 Jahren, wenn man jetzt die erste Phase nicht mitberechnet. Und das andere halbe Jahr haben wir jetzt seit 3 Jahren wirklich eine komplette On-Off-Geschichte. Deswegen weiß ich nicht, ob man das Beziehung nennen kann.
Du hast gesagt, die längste Phase ohne Kontakt waren 6 Monate.
Ja.
Was hat dich oder auch ihn dazu geführt, den Kontakt dann nach 6 Monaten wieder aufzunehmen? Kannst du sagen, wie es dazu gekommen ist?
Es ist so, ich habe in der ganzen Zeit 2 Klinikaufenthalte gehabt, weil es mir sehr, sehr schlecht ging. Der erste Klinikaufenthalt war 2022 im Sommer. Damals habe ich mich auch dazu entschieden, den Job zu kündigen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Da ist es so, dass ich mich wieder stabilisieren konnte und diese Zeit halt auch für mich genutzt habe, mein Leben wieder aufzubauen, so ein Stück weit. Und warum der Kontakt wieder zustande kam, war wieder aus einem ganz banalen Grund eigentlich. Ich hatte damals nochmal einen neuen Job angefangen, den ich dann aber kurze Zeit später wieder verloren habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich damals wieder bei ihm gemeldet, weil ich total verzweifelt war und Angst hatte. Und ich wollte dann tatsächlich wieder zurück zu meiner alten Firma und habe dann daraufhin wieder den Kontakt zu ihm gesucht, um zu fragen, ob es möglich wäre. Und so kam dann der erste Kontakt wieder zustande. Ne?
Ja. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, naja gut, sie hat ihn gefragt, ob sie wieder zu der Arbeit zurück kann. Das heißt ja jetzt nicht automatisch, dass man auch als Paar oder, ja, du hast gesagt, du willst es nicht Beziehung nennen, aber mir fällt jetzt auch kein wirklich besserer Begriff dazu ein, aber ihr habt ja dann auch privat wieder Kontakt gehabt.
Genau.
Kannst du vielleicht für die Zuhörenden einmal wirklich konkret schildern, wie dann von einem, hey, kann ich wieder zu meinem Job zurückkommen, doch wieder irgendwie eine Art Paarbeziehung entstanden ist?
Ja, also A, habe ich ihn sowieso immer vermisst. Also das war ja für mich dann auch eine super Gelegenheit und auch für ihn. Er hat es ja auch dann sofort selber wieder genutzt, wieder auch privat was miteinander zu unternehmen. Ich war ihm halt sehr dankbar für die Hilfe, die er mir gegeben hat. Und ich glaube, für ihn war es natürlich auch so, schön, jetzt meldet sie sich wieder und jetzt kann ich ihr helfen. Und er hat natürlich auch direkt gefragt, ob wir nicht nochmal es versuchen könnten, er hätte sich auch geändert und dass wir vielleicht jetzt nochmal eine neue Chance haben. Also erstmal vorab, mit der Arbeit hat es natürlich nicht geklappt. Ich durfte nicht wieder zurückkommen, was im Endeffekt auch gut so war. Und sein Vorschlag war dann, dass wir denn nicht doch dann privat doch vielleicht wieder etwas unternehmen können, dass jetzt vielleicht die Voraussetzung eine andere ist, wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und das war dann, natürlich habe ich dann gesagt, okay, komm, lass uns das versuchen, weil ich hatte ja die ganze Zeit Hoffnung, ne? Und ich selber, mir ging es ja dann auch besser und dachte mir, hey, komm, dir geht's jetzt auch besser, vielleicht kannst du es jetzt auch schaffen, mit gewissen Situationen irgendwie anders umzugehen.
Wie lange ging es gut?
Ja, ich glaube, da einen Monat ging es gut. Ja, und dann er hat mir dann zum Beispiel auch geholfen, einen neuen Job zu kriegen. Und als ich diesen neuen Job dann angefangen habe, da ging es dann los, dass er wieder angefangen hat, mir Unterstellungen zu machen, ich würde mit den neuen Kollegen weiß Gott was tun. Hat ständig geschrieben, angerufen, Stress gemacht während meiner Arbeitszeit. Er wusste, dass ich mich darauf konzentrieren muss und hat dann auch nicht aufgehört, hat mich angefangen zu beleidigen, mich zu bombardieren mit Nachrichten. Und ja, er hat halt da nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und da habe ich dann auch wieder gesagt, du, es reicht. So, und dann ging halt der nächste Zyklus los mit on-off, on-off. Ne?
Also er war da sehr eifersüchtig, ja, und besitzergreifend?
Ja, also das war er die ganze Beziehung über. Ich habe ständig, also mein Ex-Freund ist sehr paranoid. Also das, was ich da erlebt habe, war teilweise, dachte ich mir, lieber Gott, wie kannst du diesen Menschen jetzt helfen? Weil da, das waren Unterstellungen, wo ich mir dachte, wo kommt das her? Ne, er hatte Zugang zu meinem Handy, er durfte eigentlich in meinem Privatleben, also er wusste alles. Und dennoch kamen halt wirklich immer wieder Unterstellungen von wegen, ich würde ihn betrügen, ich würde ihn abhören, ich würde ihn aufnehmen, ich würde ihn beschatten. Und also er war schon sehr kontrollierend. Ne? Und wenn er das dann auch, wenn ich ihm das nicht gegeben habe, dann war auch für ihn, also so konnte er auch keine Beziehung mit mir führen. Er musste wirklich die Kontrolle haben über alles. Und sobald er mal 5 Minuten keine Aufmerksamkeit gekriegt hat, dann war halt die Hölle los, ne? Und es ging dann so weit, dass er dann, also es fing dann immer so an mit Unterstellungen, Vorwürfen. Ich habe dann immer versucht, hey, ich habe versucht, ihm Sicherheit zu geben, hat nicht gereicht. Ja, und dann hat sich das meistens so hochgeschaukelt, dass ich dann wieder blockiert worden bin und gar nicht mehr an ihn rangekommen bin. Ne? Und immer dann, wenn wir dann wieder miteinander geredet haben, kam seine Erklärung, er wäre unsicher und es ist einfach sein Schutz, sein Schutzmechanismus, diese Dinge zu sagen und zu tun und zu denken. Genau.
Hat er je eine konkrete Aussage gemacht darüber, wie er das in den Griff kriegen möchte?
Nein, also er hat immer gesagt, er ist einfach so, er wurde so gemacht, weil er sehr viel Schlimmes in seiner Vergangenheit erlebt hat und ich war eigentlich diejenige, weil ich selber ja auch schon jahrelang zur Therapie gehe, aus guten Gründen, habe ich ihm natürlich auch versucht zu helfen in dem Punkt. Ne? Ich habe gesagt, pass auf, dir ist viel Schlimmes passiert, ja, aber dann such dir doch auch Hilfe. Ich sage, ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite, wir schaffen das zusammen. Ne? Und ich sage, die Therapie tut gut. So habe ich ihm das immer gesagt. Er hat es auch, also es war ja nicht alles schlimm. Ne? Er hatte ja auch seine guten Momente, wo er sehr zugänglich war, wo er auch sehr verletzlich war, wo er das auch alles zeigen konnte und war dann auch sehr offen für diesen Vorschlag. Er hatte sich dann auch 2022 jemanden gesucht. Diese Therapieform ging allerdings nicht lang. Das Problem an dieser Geschichte war, dass er nicht wirklich über das eigentliche Problem gesprochen hat, sondern über andere Themen. Was genau, weiß ich nicht. Er hat es mir nie gesagt. Er hat nie gerne darüber gesprochen. Ich hatte nur immer danach das Gefühl, dass seine Bestätigung noch größer wurde dadurch und ja, ich immer mehr die Schuld bekommen habe. Ne? Genau. Und irgendwann, als es dann ganz schlimm wurde, habe ich mich dann mit dem Thema ja, toxische Beziehungen oder generell, ich habe dann angefangen, gewisse Verhaltensweisen zu googeln. Weil ich hab da teilweise gesessen und habe mir gedacht, was passiert hier gerade? Das kann doch alles nicht wahr sein. Also irgendwann habe ich dann angefangen, die Verhaltensweisen zu googeln, weil ich mir irgendwann dachte, dass hier irgendwas nicht stimmt, das ist nicht mehr normal. Und bin dann irgendwann auf das Thema Narzissmus gestoßen. Ne? Zum Beispiel Schuldumkehr. Also ab einem gewissen Zeitpunkt der Beziehung habe ich, klar, ich hatte immer schon Probleme mit dem Selbstwert, aber irgendwann, wenn so viele Dinge passieren, ich kann ja nicht alle schuld sein. Also habe ich dann mal angefangen zu googeln, ja, mein Partner gibt mir immer die Schuld für alles oder mein Partner streitet Dinge vehement ab oder paranoid. Paranoid habe ich irgendwann auch gegoogelt, weil ja immer neue Vorwürfe kamen und dann kam ich irgendwann auf das Wörtchen Projektion, was das überhaupt bedeutet. Ne? Und so nahm das alles seinen Lauf. Ne? Und dann bin ich da so drin versunken und habe immer mehr das Gefühl bekommen, boah, ich glaube, das passt. Irgendwie bekommt das Ganze jetzt gerade einen Namen, was ich hier so erlebe. Ja, also habe ich mir dann, also ich wusste ja auch nicht, was das für Konsequenzen für mich haben wird im Laufe der Zeit, Aber ich bin dann auf ihn zugegangen, weil ich dachte, es hilft. Und habe ihm gezeigt, was ich herausgefunden habe und wollte wissen, was er dazu denkt. Ja, also sprich das Wörtchen Narzissmus. So, am Anfang wird es natürlich vehement abgewehrt. Ne, wie kannst du nur und um Gottes Willen und was fällt dir ein? Geh mal lieber selber zum Psychologen, was ich ja zu der Zeit schon getan habe. Aber im Laufe der Zeit hat er halt so ein paar Sachen davon wirklich angenommen. Nur halt nicht die schlimmsten. Ne? Genau. Hat mir aber wirklich nicht viel gebracht, weil immer, wenn eine Situation passiert ist, wo er sich in die Ecke gedrängt gefühlt hat oder es ganz schlimm wurde, hat er es natürlich so gedreht, dass ich die Narzisstin bin. Er hat also das ganze Spielchen einmal umgedreht und hat dann zu mir gesagt, dass ich ja eigentlich projiziere, dass ich immer Stress suche, dass mir nichts reicht, ne, mit dem, was er gibt und er kann ja nicht anders und ich soll mal damit zufrieden sein. So war eigentlich immer der Ausgangspunkt. Genau.
Du hast gesagt, du bist eigentlich schon mit einem geringen Selbstwertgefühl in diese Beziehung gestartet, weil dir vorher schon so viel Schlimmes widerfahren ist in deinem Leben. Wie hat sich denn im Laufe dieser 4 Jahre dein Bild von dir selbst noch weiter verändert?
Ja, also erst wurde es richtig schlimm. Also ich habe ja, wie gesagt, 2 Klinikaufenthalte hinter mir, weil es mir wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ging. In den ganzen 4 Jahren ist ja noch mehr passiert. Ich habe ja 2-mal eine Arbeitsstelle verloren, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, weil ich einfach so psychisch erledigt war. Das hat natürlich mein Selbstwert auch noch mehr kaputt gemacht. Mein Freundeskreis, den ich viele Jahre an meiner Seite hatte, hat sich irgendwann von mir abgewandt, weil die das irgendwann nicht mehr ertragen konnten. Ich meine, die mussten mich halt auch ganz oft aus dieser besagten Stadt, wo mein Ex gewohnt hat, abholen, auch mitten in der Nacht. Das war ja nicht nur ein einmaliger Vorfall, sondern halt auch, das ist sehr viel öfter passiert. Die haben mich nur noch weinen sehen und irgendwann haben die gesagt, Sophia, wir können nicht mehr. Das hat mich auch nochmal richtig zerstört, möchte ich sagen, weil diese Menschen waren 10 Jahre an meiner Seite. Also das habe ich nicht so gut verkraftet. Ja, und dann kam Ende 2023, war dann für mich der größte Tiefpunkt. Da habe ich auch das erste Mal Angst vor mir selber bekommen. Ich konnte meinen neuen Job, den ich ja dann Anfang 2023 angefangen habe, konnte ich nicht mehr ausüben. Ich habe schlimme Dinge gemacht. Ich habe mich teilweise genauso verhalten wie er. Also reaktiver, also ich möchte meinen, es ist reaktiver Missbrauch gewesen. Ich hatte mich überhaupt nicht mehr im Griff. Ich bin alkoholisiert zu ihm nach Hause und habe dann da eine ganz schlimme Szene vor seiner Tür gemacht, sodass dann auch die Polizei gerufen worden ist. Und da muss ich wirklich sagen, da kam dann meine Mutter abends zu mir nach Hause, weil ich so am Ende war. Und da hat sie gesagt, so, und wenn du jetzt nichts änderst, kann ich dich entweder am Grab besuchen oder du landest im Gefängnis, wenn du so weitermachst. Ja. Und kurz darauf kam halt mein 2. Klinikaufenthalt. Und da muss ich wirklich sagen, war mein Selbstwert am Tiefpunkt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals wieder daraus schaffe. In dieser Klinikzeit habe ich es aber wirklich geschafft, das ist jetzt knapp 1 Jahr her, habe ich es wirklich geschafft, mein Selbstwert wieder aufzubauen. Ich habe super liebe Menschen da kennenlernen dürfen. Ich habe einen Traumatherapieplatz bekommen, den ich jetzt auch schon lange mache, also den ich jetzt schon lange habe, der mir unheimlich hilft. Ich habe jetzt wieder einen neuen Job bekommen, wo ich sehr glücklich drüber bin. Und so langsam, ja, kämpfe ich mich wieder ins Leben und baue meinen Selbstwert Stück für Stück wieder auf.
Genau. War nach dem Klinikaufenthalt, den du 2023 hattest, dann mit ihm Schluss?
Nein. Wir hatten wieder Kontakt, tatsächlich. Er hatte sich halt auch wieder gemeldet und wollte für mich da sein. Ich habe es auch wieder dankend angenommen und ich sag's mal so, wie es ist. Ich hatte wirklich Hoffnung oder habe sie teilweise immer noch. Ich versuche mich ja immer noch zu lösen. Jetzt ist es aktuell so, dass wir seit jetzt 2 Wochen keinen Kontakt mehr haben. Es kommen immer noch Nachrichten, nicht viele, aber es kommen welche. Ich versuche jetzt wirklich, seitdem ich jetzt den neuen Job angefangen habe, ich bin jetzt seit circa einem Monat da, versuche ich wirklich, mich zu zwingen, nicht mehr darauf einzugehen. Aber ich merke halt, wie schwer mir das fällt. Ne? Aber ich versuche jetzt wirklich, auch mit dem Interview jetzt, versuche ich halt wirklich, damit einen Abschluss zu finden, weil man einfach nicht, man kommt nicht weiter. Ne? Und er hatte sich jetzt zum Beispiel letzte Woche gemeldet. Ich sehe das immer, ich gucke manchmal in die blockierten Nachrichten. Er ist zwar überall blockiert, aber ich sehe es halt trotzdem, wenn eine Nachricht kommt. Und ja, es ist schwer.
Sophia, du hast gesagt, ihr kennt euch jetzt seit 4 Jahren und ihr hattet ganz oft On-Off. Kannst du noch zählen, wie oft das passiert ist, dass ihr euch getrennt habt und wieder zusammengekommen seid?
Nein, kann ich nicht. Also ich habe eine Vermutung, aber kann ich wirklich nicht sagen, nein.
Du warst ja auch, wie du erzählt hast, zweimal in einer Klinik und es gab auch mal Phasen, wo ihr lange oder länger keinen Kontakt hattet. Kannst du vielleicht da noch mal ein bisschen genauer erzählen, was dich dazu gebracht hat, immer wieder die Hoffnung zu haben, dass es beim nächsten Versuch anders sein könnte?
Ja, also auf der einen Seite, ich habe natürlich Gefühle für diesen Menschen, ganz klar. Als ich ihn kennengelernt habe, dachte ich wirklich, das wäre meine zweite Hälfte. Also ich habe wirklich gedacht, das wäre mein Seelenverwandter, weil er ähnliche Denkweisen hatte oder hat, wie ich sie habe. Und ich in ihm sehr viel von mir selber auch erkannt habe. Und also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, er selber hatte keine gute Vergangenheit. Da war viel Mitgefühl und viel Mitleid von meiner Seite her auch bei. Und ich habe mich zum Schluss auch ein Stück weit für ihn verantwortlich gefühlt, weil ich wusste, er hat selber nicht so niemanden. Also seine Familie, also jeder aus seiner Familie ist gestorben. Also er ist wirklich ganz allein. Und ich habe es mir dann, ich glaube, immer mal wieder zur Aufgabe gemacht, ihm zu helfen. Ne? Also mein Bestreben war wirklich, ich kann ihn retten mit meiner Liebe, die ich halt habe, weil ich habe sehr viel Liebe zu geben. Und genau.
Das nährt die Hoffnung.
Ja, schon.
Und du weißt aber eigentlich kognitiv, dass es dazu nicht kommen kann.
Nein. Mittlerweile weiß ich das. Na? Wir hatten sehr, sehr schöne Momente. Also die wenigen, die wir hatten, die waren wirklich sehr, sehr, sehr schön, sehr innig, sehr intim, wo ich wirklich dachte, so jetzt können wir daran anknüpfen und so, ne? Aber bei uns war halt das Problem immer wenn es zum Streit gekommen ist oder zu einem Konflikt, den konnten wir nie austragen. Und daran hat es eigentlich immer gescheitert. Ich glaube, dass er so tief verwurzelte Ängste auch hat, die einfach nicht zu lösen sind. Und auch mein ganzes Konfrontieren mit seinen Problemen hat halt eher dazu geführt, dass er immer mehr auf Abwehr gegangen ist, als mich anzunehmen, die Hilfe anzunehmen, die ich ihm geben wollte, meine Liebe anzunehmen. Das hat ihm halt einfach, glaube ich, oder macht ihm sehr große Angst.
Gibt es einen Moment aus eurer Beziehung, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Gut oder schlecht?
Beide?
auf jeden Fall. Also eine schlechte Erinnerung ist auf jeden Fall, als er mich einmal bei sich zu Hause, also da waren wir haben ein bisschen getrunken, hatten ein bisschen, wir wollten uns einen schönen Abend machen. Der Abend war auch wunderschön. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum und wieso wir uns gestritten haben in der Nacht. Auf jeden Fall wollte er mich nachts um 4 rausschmeißen. Also er wollte mich wirklich vor die Tür setzen. Und da habe ich dann versucht, mit ihm zu sprechen. Ich habe gesagt, du kannst mich jetzt nicht betrunken in einem Zustand rausschicken in einer fremden Stadt. Ich bin eine Frau, das kannst du nicht machen. Ich musste ihn dann wirklich eine Stunde lang bereden, dass ich doch bitte mich ausschlafen kann und am nächsten Morgen, sobald ich wach bin, direkt gehe. Er hat mich dann auch tatsächlich schlafen lassen. Das Schlimmste daran war, er hat sich dann wirklich die ganze Nacht vor die Schlafzimmertür gesetzt, hat nicht ein Auge zugemacht, hat gewartet, bis ich wach wurde. Er hat nur wirklich gewartet, bis ich wach wurde, kam sofort ins Schlafzimmer rein, hat mir die Decke weggezogen und hat gesagt, ich soll jetzt bitte gehen. Und ich bin daraufhin, ich habe wieder versucht, mit ihm zu sprechen. Er war überhaupt nicht zugänglich, er war total durcheinander, weil er ja selber auch gar nicht geschlafen hat die Nacht. Und dann wurde es lauter, weil es war ja dann der, ich weiß gar nicht, der wievielte Rauschmiss das gewesen ist und mir hat es einfach gereicht. Ne? Ich habe gesagt, wie kannst du so sein? Ne? Ja, und dann hat sich das so hochgeschaukelt, dass er tatsächlich die Polizei gerufen hat und mich entfernen lassen hat aus dieser Wohnung. Ne? Und die Polizisten haben nur mich gesehen, wie ich da total am Durchknallen war, weil es hat mir einfach auch unheimlich wehgetan und irgendwann... Ja, hat es mir auch einfach gereicht. Ja, und dann wurde ich ganz schlimm aus dieser Wohnung entfernt und verwiesen und stand dann da wirklich anderthalb Stunden in der Kälte, weil ich erstmal auf meine Mutter warten musste, die mich dann abgeholt hat aus dieser anderen Stadt. Also das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Ja, und an schönen Momenten, ja, da habe ich auch ein paar Erinnerungen dran, aber die möchte ich jetzt nicht sagen. Um ehrlich zu sein.
Mhm. Ja. Verstehe ich. Wenn du heute zurückblickst auf diese 4 Jahre, wie geht's dir damit?
Nicht gut. Also das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich habe definitiv einen Schaden davon getragen. Also noch einen größeren, als den ich vorher schon hatte. Also ich sehe es mit 2 Augen. Also auf der einen Seite hat es mich unheimlich zerstört. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch unglaublich stark gemacht. Auch wenn es jetzt noch sehr, sehr weh tut und ich glaube noch lange, ich werde da noch lange mit zu kämpfen haben, weil ich immer noch teilweise nicht glauben kann, was mir da eigentlich passiert oder passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass mich das weiterbringt in meinem Leben. Ich bin sehr viel vorsichtiger geworden, was generell Menschen betrifft. Ja, es war die Hölle. Ja, und aus dieser Hölle kämpfe ich mich immer noch raus. Ich hoffe, dass ich irgendwann meinen Seelenfrieden damit finden kann und dass es erträglicher wird. Ja.
Gibt es etwas, was du heute anders machen würdest?
Also mit dem Verstand von heute würde ich definitiv nicht mehr von der einen schlimmen Beziehung in die nächste Beziehung hüpfen, nur... um dieses schlimme Gefühl, was man halt eh schon hat, zu kompensieren. Das würde ich nicht mehr tun. Ich würde mir Zeit lassen, weil man braucht diese Zeit, um erstmal zu verarbeiten, was da vorher eigentlich schon passiert ist.
Möglicherweise hören uns ja jetzt Menschen zu, die in einer ähnlichen Situation sind, die in einer On-Off-Beziehung stecken, die immer wieder die Hoffnung haben, dass ihr Partner sich verändert oder ihre Partnerin, dass es doch noch eine Chance gibt, eine Hoffnung gibt. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Tja, also ich weiß selber, wie das ist, Hoffnung zu haben. Ich weiß aber aus Erfahrung, jetzt wirklich aus Erfahrung, dass es nichts bringt. Und man sollte sich selber eine Deadline setzen. Ja, zum Beispiel, also erstmal sollte man ganz stark seinen eigenen Wert kennen, ja, und seine Werte wirklich priorisieren und gucken, ob der Mensch, den man da gerade datet oder den man gerade in seinem Leben hat, auch wirklich zu einem selber passt. Ja, und nicht auf Biegen und Brechen, ja, versuchen, jemanden zu heilen, mit seiner Liebe zu heilen, weil das tatsächlich oft was mit einem selber zu tun hat. Und vor allen Dingen kann ich nur jedem ans Herz legen, sobald eine oder spätestens bei der zweiten, allerspätestens bei der dritten Situation, die einem nicht gefällt, die Reißleine zu ziehen. Weil man da meistens noch eine Chance hat, rauszukommen, noch nicht so drin ist in dem Ganzen, noch nicht so weit da drin steckt. Und genau, da kann ich nur jedem raten, packt eure Koffer und geht.
Gibt es noch etwas, das dir am Herzen liegt, das du gerne noch loswerden möchtest?
Ja, ich hoffe, dass meine Geschichte vielen Betroffenen, die in einer ähnlichen Situation sind, helfen kann. Ja, dass es auch andere Beziehungsformen gibt, zum Beispiel dieses On-Off, dass das genau so eine ungesunde Dynamik ist und man sich dessen bewusst sein sollte. Und ja, ich kann wirklich nur jedem raten, der in so einer Beziehung ist, sich daraus zu lösen und sich sein eigenes Leben schön zu gestalten und seine eigenen Träume zu verwirklichen. Ja.
Vielen Dank, Sophia, für deinen Mut und für deine Ehrlichkeit.
Sehr gerne.
Wir haben gerade die Geschichte von Sophia gehört. Sie beschreibt darin einige Muster toxischer Beziehungen, auf die ich nun näher eingehen möchte. Toxische Beziehungen verlaufen oft nach einem immer gleichen Muster, das sich wie ein Kreislauf wiederholt. Jedes Mal wird das Opfer tiefer in die emotionale Abhängigkeit gezogen, die Grenzen zwischen Realität und Manipulation verschwimmen immer weiter. Und Sophias Geschichte ist ein eindringliches Beispiel für eben diesen Kreislauf. Ich bewundere Sophia für ihren Mut, so offen darüber zu sprechen, was sie in ihrer Beziehung erlebt hat und was ihr widerfahren ist. Ihre Geschichte zeigt uns, wie schwierig es sein kann, den Ausstieg aus einer toxischen Beziehung zu schaffen, auch wenn der Kopf längst weiß, was zu tun ist. Denn Sophia sieht in diesem Podcast ein Mahnmal für sich selbst. Sie hat mir verraten, dass sie ihn sich immer wieder anhören möchte in den Momenten, in denen es ihr schwerfällt, die Trennung durchzustehen, in denen sie versucht ist, ihren Ex-Partner erneut zu kontaktieren und ihm eine neue Chance zu geben. Ich habe daher die Folge mit Sophia deutlich früher veröffentlicht, als sie eigentlich geplant war, denn ich hoffe, ihr damit ein klein wenig beistehen und helfen zu können, wenn sie hadert, wenn sie unsicher ist, wenn ihre Entscheidung schwankt. Sophia, du bist eine mutige und unglaublich starke Frau. Was du erlebt hast, ist genug für 10 Leben. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass deine Seele heilen kann, dass du zu dir findest und zu deinen Werten im Leben stehst. Du hast einiges vor in der nächsten Zeit und ich bin mir ganz sicher, es wird dir gelingen und es wird gut für dich sein. Und da sind wir schon mittendrin im toxischen Beziehungskreislauf aus Lovebombing, Idealisierung, gefolgt von Abwertung, Trennung und Hoovering. Eine kurze Begriffsklärung, falls du dich noch nicht so intensiv mit toxischen Beziehungen auseinandergesetzt hast. Lovebombing ist eine Manipulationstechnik, bei der eine Person zu Beginn der Beziehung mit übermäßiger Aufmerksamkeit, mit Komplimenten, Geschenken und Ähnlichem überschüttet wird, um eine emotionale Abhängigkeit zu schaffen. In der Idealisierungsphase sehen beide Partner einander dann unrealistisch überhöht. Sophia beschreibt ihren Partner als den Hauptgewinn, den sie endlich gezogen habe. Diese Idealisierung intensiviert die Bindung, sie schafft aber auch eine Bürde, da es für niemanden möglich ist, dauerhaft einem idealisierten Bild zu entsprechen. Und diese Diskrepanz zwischen Realität und Ideal führt häufig dann zu Spannungen. Und wenn die Erwartungen, die mit diesem Idealbild einhergehen, dann nicht erfüllt werden, beginnt die Abwertung. Der manipulierende Partner kritisiert, erniedrigt oder entwertet das Opfer bzw. seine Partnerin in diesem Fall, wodurch diese dann zunehmend an sich selbst zweifelt. Und diese Phase führt auf kurz oder lang dann oft zur Trennung. Und dann beginnt das Hoovering. Das ist ein Manipulationsversuch nach der Trennung, bei dem die toxische Person den Partner mit Versprechungen, mit emotionalen Dramen oder Schuldgefühlen zurück in die Beziehung ziehen möchte. Der Begriff Hoovering kommt von der Staubsaugermarke Hoover, da der Partner wie in einen Staubsauger zurück in die Beziehung gesogen wird. Und ja, dann beginnt der Kreislauf eben von vorn. Und die Phasen werden in der Folge meist schneller durchlaufen als zu Beginn. Und eins sei noch erwähnt, auch in der Abwertungsphase, das möchte ich euch nochmal ganz deutlich auf den Weg mitgeben, auch in der Abwertungsphase ist nicht alles schlecht, ganz und gar nicht. Es gibt immer wieder gute Momente, in denen die Beziehung ruhig oder sogar richtig schön ist, aber die schlechten und die wirklich schlechten Momente werden zunehmend mehr und das Gute wird immer weniger. Und was Menschen allgemein und Sophia im Speziellen in diesen toxischen Beziehungen hält, ist diese wunderbare, ungekannt schöne Anfangszeit, diese Erinnerung Erinnerung an die guten Zeiten blitzt dann immer wieder auch während der Abwertungsphase auf und lässt die Hoffnung aufkeimen, dass es wieder dorthin zurückgehen könnte. Sie müssen sich nur mehr anstrengen, denken sie dann oft, noch mehr lieben, noch besser sein. Doch das ist leider ein Trugschluss, wie auch Sophia feststellen musste. Toxische Beziehungen haben zudem auch eine komplexe neurobiologische Komponente. Hier einmal ein etwas vereinfachter Ansatz. Bei der emotionalen Achterbahn zwischen Zuneigung und Abwertung spielen auch Hormone eine ganz entscheidende Rolle, die uns dann regelrecht an diese Beziehungen fesseln. Das Kuschelhormon Oxytocin sorgt dafür, dass wir uns nach schönen Momenten noch stärker verbunden fühlen, selbst wenn die Beziehung eigentlich ungesund ist. Und Stresshormone wie Cortisol halten uns in einer Art Alarmbereitschaft, die paradoxerweise auch die Bindung verstärken kann. Und Dopamin erzeugt eine Art emotionale Belohnungserwartung. Wir hoffen immer auf die nächsten guten Momente. Und diese hormonellen Reaktionen, dieses Auf und Ab, das schafft einen Teufelskreis. Die Hoffnung auf wiederkehrende schöne Augenblicke lässt uns trotz toxischer Dynamiken in der Beziehung bleiben, ähnlich wie eine emotionale Sucht. Und so beschreiben auch viele meiner Klienten und Klientinnen, die ihren Partner verlassen haben oder von ihm oder ihr verlassen wurden, auch die Zeit danach wie einen Entzug. Lasst uns nun noch einmal auf die 5 Phasen der toxischen Beziehungen anhand von Sophias Geschichte schauen. Ein Beziehungskreislauf, den sie unzählige Male wiederholt. Sophia lernt ihren neuen Partner kennen, während sie noch mit ihrem gewalttätigen Ex-Partner zusammen ist. Der neue Mann ist ihr Vorgesetzter und der Kontrast zwischen den beiden könnte ja größer nicht sein. Denn wo ihr Ex sie mit Gewalt bedroht, zeigt der Neue sich charmant, hilfsbereit und fürsorglich. In seinem Verhalten sieht Sophia all das, was ihr in ihrer bisherigen Beziehung gefehlt hat. Er überschüttet sie mit Aufmerksamkeit, mit Komplimenten und kleinen Gesten, die sie glauben lassen, endlich den richtigen Menschen gefunden zu haben. Doch diese Überhöhung und Perfektion sind tatsächlich Teil der Manipulation. Denn er nutzt Sophias Verletzlichkeit und ihre Sehnsucht nach Sicherheit, um eine emotionale Abhängigkeit zu schaffen. Und in den ersten Monaten der Beziehung scheint auch alles perfekt. Sophia und ihr neuer Partner heben sich gegenseitig auf einem Podest. Sophia beschreibt ihn als ihren Hauptgewinn, den sie endlich gezogen hat. Und sie glaubt, er sei der ideale Partner, der all ihre Wünsche erfüllt. Und auch er scheint sie ja zu bewundern. Doch diese Idealisierungsphase ist nicht von Dauer, denn das Idealbild, das sie von ihm hat und das, was er von ihr erwartet, ist unrealistisch und es beginnt zu bröckeln, als dann der Alltag auch Einzug hält. Und da beginnt die Phase der Abwertung. Die Harmonie weicht zunehmend Spannungen. Bei kleinsten Missstimmungen wird Sophia dann aus der Wohnung oder aus dem Auto geworfen. Banale Auslöser wie ein Satz, der ihm nicht gefällt, reichen dann aus, um sie auszugrenzen. Und es folgt Funkstille, manchmal über Wochen. Und Sophia fühlt sich hilflos. Sie bettelt um Aufmerksamkeit und eine zweite Chance. Sobald sie damit aufhört, ihn zu kontaktieren und ihn um erneute Kontaktaufnahme zu bitten, kommt er dann auf sie zu und bittet diesmal dann sie um einen Neuanfang. Statt eines echten Neubeginns folgt aber dann auch schnell die weitere Abwertung und der Kreislauf wiederholt sich unzählige Male. Sophia hat gesagt, sie hat längst den Überblick verloren, wie oft sie und ihr Partner sich getrennt haben. Ihre Beziehung ist geprägt von ständigem Schlussmachen und wieder zusammenkommen. Die Trennungen sind oft kurzlebig und jedes Mal, wenn sie glaubt, es geschafft zu haben, findet ihr Partner dann einen Weg, sie zurückzuholen. Und dabei wechseln Momente der Funkstille mit Phasen intensiver Versprechungen ab, die Hoffnung wecken, nur um sie immer wieder in diesen Kreislauf zurückzuziehen. Und Sophia fühlt sich zerrissen zwischen ihrer Sehnsucht nach der einstigen Nähe und dem Wissen, dass diese Beziehung sie zerstört. Denn kaum ist Sophia in der Beziehung zurück, setzt ihr Partner alle Hebel in Bewegung, um sie wieder vollständig an sich zu binden. Also Lovebombing, Idealisierung und Abwertung folgen in immer kürzeren Zyklen aufeinander. Und die Kontrolle über Sophia wird im Laufe der Zeit ja auch intensiver, das hat sie uns erklärt. Er schaut in ihr Handy, er wirft ihr grundlos Untreue vor. Auf der neuen Stelle soll sie angeblich mit Arbeitskollegen etwas angefangen haben. Und wenn sie ihm dann seine Verhaltensweisen vorhält, stellt und von narzisstischer Manipulation spricht, dann dreht er den Spieß einfach um. Er beschuldigt sie, die Narzisstin zu sein. Die Eskalation gipfelt dann schließlich darin, dass Sophia alkoholisiert von der Polizei aus seiner Wohnung entfernt wird. Sophias Geschichte zeigt also, wie perfide und zerstörerisch der Kreislauf in einer toxischen Beziehung wirken kann und wie schwer es ist, sich daraus zu befreien. Kognitiv weiß sie nämlich ganz genau, dass diese Beziehung keine Chance auf ein gutes Ende hat. Aber emotional kann sie nicht loslassen. Sie sieht die verletzte Seele hinter seiner Mauer und glaubt, ihn mit ihrer Liebe heilen zu können. Doch die bittere Erkenntnis lautet, keine Liebe der Welt kann jemanden verändern, der sich nicht selbst verändern will. Sophias Ziel ist jetzt klar. Sie will sich diesmal endgültig trennen. Diesmal will sie wirklich durchhalten, nicht zu ihm zurückkehren. Eine Hoffnung, die Kraft und Mut erfordert und die Erkenntnis, dass Heilung ein Weg ist, den man nur für sich selbst gehen kann. Sophia möchte also diesen Kreislauf endlich durchbrechen und sie möchte lernen, sich selbst als Priorität zu setzen. Ein weiteres Thema möchte ich anhand von Sophias Beziehung noch erklären. Dabei handelt es sich um Reactive Abuse, also reaktiven Missbrauch. Damit wird eine Situation beschrieben, in der das Opfer durch kontinuierliche Manipulation, Demütigung und emotionale Gewalt so weit getrieben wird, dass es schließlich selbst mit Wut, Aggressionen oder mit irrationalen Verhaltensweisen reagiert. In Sophias Geschichte sehen wir dieses Muster ganz deutlich. Ihr Partner provoziert sie systematisch und über Jahre hinweg. Er verdächtigt sie der Untreue, er kontrolliert sie, er beleidigt sie permanent. Seine Manipulationen sind so perfide, dass sie irgendwann ausrastet, bis sie dann schließlich alkoholisiert von der Polizei aus seiner Wohnung entfernt wird. Für toxische Partner ist Reactive Abuse ein Werkzeug, das gleich mehrfach Wirkung erzielt. Denn einerseits können sie das Opfer als verrückt oder emotional instabil darstellen. Sie verschieben die Schuld für die Eskalation eben auf das Opfer. Sie destabilisieren das Selbstwertgefühl und sie schwächen die Glaubwürdigkeit bei offiziellen Stellen. Gerade im Fall gemeinsamer Kinder mit einem narzisstischen Partner wird Reactive Abuse gern vor dem Gericht oder dem Jugendamt vorgeführt. Oft ist die Zündschnur der Partner, der Partnerinnen schon so kurz, dass der Ex bei einem solchen Termin einfach nur einmal schief lächeln muss oder einen bestimmten Satz sagen, also eine Art toxischen Insider, und die Partnerin rastet aus und untergräbt mit diesem Verhalten dann ihre eigene Glaubwürdigkeit. Zum Glück ist Sophia in so einer Situation nicht gewesen, das ist ihr nicht geschehen, aber aus seiner Wohnung entfernt zu werden, war für sie schon eine deutliche Warnung. Sophias Geschichte zeigt also die zerstörerischen Folgen toxischer Beziehungen ganz deutlich. Sie hat 2 Klinikaufenthalte hinter sich. Sie hat fast all ihre Freunde verloren, da diese sich nicht mehr mit ansehen konnten, wie sie immer wieder zu ihrem Ex-Partner zurückging. Sophia hat auch 2 ihre Arbeitsstellen verloren und erlebte dadurch existenzielle Zukunftsängste. Heute ist sie bereit, sich dem zu stellen und ihr Leben zukünftig anders zu gestalten. Sophia, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dir das gelingt. Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie am dringendsten hören sollten, nämlich bei denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich bitte deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen mir ebenfalls sehr dabei, den Podcast bekannter zu machen und mehr Menschen damit zu erreichen. Für dich ist es vielleicht nur ein Klick, aber für die betroffene Person kann es den entscheidenden Unterschied in ihrem Leben machen. Bitte hilf mir dabei, mehr Menschen mit diesem Thema zu erreichen. Falls du heute diesen Podcast zum ersten Mal hörst, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Ich bin selbst Betroffene und ich kenne somit auch beide Seiten, die persönliche Erfahrung und die fachliche Sicht auf Narzissmus und auf toxische Beziehungen. Wenn dich diese Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, aus deinem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter Narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht alleine. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg da heraus. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis ganz bald, deine Jennifer.